So, ich habe grob das Thema Paulus und das Gebet. Aber ich beschränke mich auf zwei Briefe. Und zwar heute den Römerbrief und morgen den Epheserbrief. Und der Römerbrief ist ja ein ganz schön langer Brief. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich die verschiedensten Aspekte zum Thema Gebet, das wir bei Paulus finden können. Und ihr habt alle eine Bibel dabei, ne? Wie viel Zeit haben wir ungefähr?
1,5 Stunden. Gestern haben wir bis 10 gemacht.
Ohne Scherz.
Ja.
Ja, okay.
Also wenn du irgendwann allein bist, dann weiß ich Bescheid. Ja.
Genau, ich muss das jetzt dehnen. Also, wenn wir jetzt den Römerbrief durchgehen zum Thema Gebet, dann fangen wir vorne an und gehen bis zum Ende durch. Mal gucken, wie weit wir kommen. Die Aspekte sind dann halt jeweils verschieden. Manchmal überschneiden sie sich auch, tauchen wieder auf. Wir wollen mal anfangen mit Römerbrief, Kapitel 1, Vers 8.
Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird.
Das ist jetzt eine typische Einleitung in den Brief. Die finden wir jetzt auch im Römerbrief. Und es ist immer wieder bemerkenswert, dass Paulus einer Gemeinde mitteilt, auch wenn sie manche Kritik verdient, dass er grundsätzlich in einer Haltung der Dankbarkeit vor Gott dasteht, wenn er an diese Gemeinde denkt. Ne, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer aller Wegen. Und er denkt oft an sie. Er dankt Gott für das, was er in der Gemeinde von Rom bewirkt hat. Vor allen Dingen dankt er für den Glauben an Jesus Christus. Und in Rom ist es noch so der Fall, dieser Glaube ist selber tätig und wirksam. Dieser Glaube wird verkündet in der ganzen Welt. Und wahrscheinlich ist damit gemeint, nicht nur, dass die Christen in Rom glauben, sondern dass dieser Glaube sowohl im Bekenntnis als auch in der Tat Zeichen setzt. Verse 9 bis 12, das geht Schlag auf Schlag. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwie dazwischengrätschen wollt, dann müsst ihr schnell machen. Römer 1, Verse 9 bis 12.
Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene in meinem Geist und im Evangelium seines Sohnes, wie unablässig ich euer erwähne. Alle Zeit flehend bei meinen Gebeten, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu festigen.
Ja. Also hier kommt Paulus auf manche Aspekte zu sprechen. Der eine Aspekt, um den es mir hier geht, ist, er erwähnt, dass er alle Zeit die Christen in Rom in seinen Gebeten erwähnt. Dieses Wort von, ja, also dieses alle Zeit heißt so viel wie regelmäßig. Bei Paulus wahrscheinlich, als frommen Pharisäer, also es ist überliefert, die typische Gebetszeit eines frommen Pharisäers war 3x30 Minuten am Tag. Morgens, mittags, abends. Wahrscheinlich hat er das ungefähr vor Augen.
So wie das Zeugnis bei Daniel.
Ja, genau. Ja. Oder wenn zum Beispiel Paulus und Silas da im Kerker in Philippi sind und um Mitternacht anfangen zu beten, hat das wahrscheinlich auch diesen Hintergrund. Das ist für die eine normale Gebetszeit. Also quasi mitten in der Nacht nochmal, ne, wenn man aufwacht, nochmal zu beten.
Zusätzlich zu den drei?
Ja.
Wenn man mal zufällig aufwacht, oder?
Bitte?
Sind die immer aufgestanden nachts?
Die hatten keinen Wecker, was ich wüsste. Ja, also beten ist jetzt für Paulus sprechen. Innerlich oder äußerlich mit Gott sprechen. Nicht, das ist nicht so, wie soll man sagen, manche verstehen alle Zeit auch so, dass sie denken, also quasi von morgens bis abends in einer Haltung des Gebetes sich befinden. Das hat Paulus hier nicht vor Augen. Also Gebet hat für die neutestamentlichen Schreiber in der Regel damit zu tun, dass man innehält von Arbeit oder dergleichen, sich zurückzieht oder mit anderen Christen zusammenkommt und dann wirklich, ja, betet. Ja, was können wir daraus lernen? 3x30 Minuten am Tag sind für die meisten von uns wohl zu viel. Aber regelmäßig. Wir sollen regelmäßig zu Gott beten. Wir sollen das nicht dem Zufall überlassen. Ich würde so als Richtschnur nehmen, täglich. Einmal täglich sich Zeit nehmen zum Gebet zu Gott. Römer 1, Vers 21.
Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert.
So, genau. Eine der Hauptsünden von Menschen ohne Gott ist, sie beten nicht zu ihm. Beten ist nichts Freiwilliges, sondern es ist geboten. Gott will in Gebeten verehrt werden. Er will, dass wir mit Vertrauen und Ehrfurcht vor ihn treten und all unsere Bitten und auch die Anbetung vor ihn bringen. Er braucht das nicht, aber er hat uns offensichtlich so geschaffen, dass das unsere Bestimmung ist und der sollen wir nachkommen. Es ist Kennzeichen, ja, von, wie heißt es da, die Menschen erkennen Gott eigentlich, indem sie die Schöpfung wahrnehmen. Sie wissen, es gibt diesen einen ewigen Gott und sie verweigern ihm die Dankbarkeit für all die Güte, die er ihnen erweist. Und das ist in Gottes Augen eine schlimme Sünde. Deswegen ist es für uns als Christen normal, Gott täglich für all seine Wohltaten zu danken. Immer und immer wieder. Römer 1, Vers 25.
Die Gotteswahrheit haben verwandelt in die Lüge und haben geehret und gedient dem Geschöpf mehr denn dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen.
Ja. Ganz einfach, Gott will alleine angebetet werden. Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, das macht den christlichen Monotheismus aus. Ne? Wir beten zu dem einen wahren Gott. Und jetzt beten wir natürlich zu dem dreieinigen Gott. Das heißt, wir beten auch zu Christus, als dem Sohn Gottes, unserem Herrn, in der Gewissheit, damit nicht gegen das erste Gebot zu verstoßen, sondern im Gegenteil. Wir sind gewiss, dass wir das erste Gebot darin erfüllen, dass wir den Sohn ehren, wie wir den Vater ehren. Der Vater selbst hat das so verfügt. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Ja, und das ist hier quasi so eingesprenkelt hier, eine Anbetung Gottes bei Paulus. In der Argumentation eigentlich. Eigentlich ist es hier ein Gedankengang, sehr sorgfältig ausformuliert. Und dann kommt da so ein Gebet, Vers 25. So, das war Kapitel 1. Jetzt denkt ihr vielleicht, das dauert ja lange heute. Wir sind aber jetzt schon Kapitel 4. Vers 8.
Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet.
Ja. Oder Vers 7 schon, ne? Genau. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Zitat aus Psalm 32. Ein Weisheitslied von David, das dieser zur Ehre Gottes gedichtet hat. Und wir können hieraus für uns ableiten, wir sollen Gott immer wieder dafür danken, dass er uns die Sünden vergibt und vergeben hat. Ne? Vater unser, Jesus selber lehrt es uns, wir sollen regelmäßig Gott darum bitten, vergib uns unsere Sünden. Und damit zusammenhängt dann auch die Dankbarkeit. Gott vergib uns, so oft wir ihn bitten. Kapitel 5, Vers 2 und 3.
Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Aussagen bewirkt.
Es ist hier das Stichwort vom Rühmen, das typischerweise in der Anbetung verwendet wird. Gott wird gerühmt, er wird gepriesen. Hier ist es jetzt Bestandteil einer Argumentation. Also, wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Sagt Paulus, wir Christen rühmen uns regelmäßig der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das Rühmen hat hier nichts mit Selbstverherrlichung zu tun, sondern es ist im Gegenteil ein Rühmen, bei dem wir unsere Freude über Gott hochhalten. Das Thema, was Paulus hier in Kapitel 5 einleitet, ist Heilsgewissheit. Das ist der rote Faden, der sich dann bis Kapitel 8 durchzieht. Und es ist ganz interessant, wie er das einfädelt, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, das ist das Hauptthema der Kapitel 1 bis 4. Rechtfertigung allein aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Heilsgewissheit. Heilsgewissheit hat für Paulus wesentlich damit zu tun, dass wir eine lebendige Freude haben in der Gemeinschaft mit Gott, die dann sich im Gebet äußert, dass wir Gott loben und preisen. Und bemerkenswert ist jetzt der Nachsatz in Vers 3, deswegen habe ich den noch mit berücksichtigt. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Das heißt, es gibt im Leben von Christen ein Lob, das nicht erstickt werden kann durch die Umstände. Ne, Paulus geht davon aus, dass Gott Christen gerade in schwierigen Zeiten Dinge einprägt, die sie ihr ganzes Leben lang behalten. Nämlich, dass Gott das höchste Gut ist. Ja, und dass es keine größere Hoffnung gibt, als die, einmal leiblich von den Toten auferweckt zu werden, um dann in die ewige Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Jetzt gibt es wieder einen größeren Sprung, aber die Stellen werden jetzt auch immer reichhaltiger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Römer 8, Verse 15 und 16.
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in den Berufen Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Ja. Das gehört jetzt immer noch zu diesem größeren Abschnitt, wo es um Heilsgewissheit geht. Und man kann wahrscheinlich sagen, eines der wichtigsten Kapitel zu diesem Thema ist das gesamte Kapitel Römerbrief 8. So, Paulus spricht hier, bitte.
Oder ich wollte es erst noch erklären. Ich dachte, wir gehen jetzt schon weiter.
Zum nächsten Text?
Nee.
Wir verharren hier ein wenig.
Ja, ich höre dir erstmal zu, dann gleich was du mir fragst.
Oder stell die Frage ruhig.
Ja, ich habe mich gefragt, was das hier genau bedeutet, wiederum zur Furcht und worin halt genau dann der Unterschied liegt.
Genau, also zwischen der Ehrfurcht, die wir ja alle haben sollen, ne? Und der Angst, von der Paulus hier sagt, dass sie Christen eigentlich nicht kennzeichnen sollen. Wie gesagt, ich verstehe das so vom Hauptthema der Heilsgewissheit her. Ich verstehe Paulus so, dass er sagen will, Christen, die keine Heilsgewissheit haben, sind richtig elend dran. Es gibt sie. Warum auch immer. Und das ist nicht der Zustand, den sie eigentlich haben sollten. Also Christen, die, weiß ich, abends im Bett liegen und nicht gewiss sind, falls sie sterben sollten, wo sie dann aufwachen. Das ist eine Frage, von der sagt Paulus, das ist ein schlimmer Zustand. Gleichgültigkeit im Blick auf diese Frage ist auch schlimm. Weil das ist ein Zeichen davon, dass jemand nicht wirklich von einer Vorfreude angetrieben wird auf die Vollendung, ne, sondern eher so, ich sag mal, im Alltag herumwurstelt. Also es ist schon mal gut, wenn ein Christ sich überhaupt diese Frage stellt, ne? Also im Blick auf das ewige Leben. Habe ich die Gewissheit, am Ende dabei zu sein? Bin ich mit Gott versöhnt, habe ich die Gewissheit? So, und wie gesagt, ich kenne Christen, die, ich würde sagen, sie sind wirklich Geschwister und die geben zu, die haben sie nicht immer, diese Gewissheit.
Und der Geist der Knechtschaft ist so dieses mosaische Gesetzesverhältnis mit Gott, dass, okay, wenn ich die Gebote nicht recht befolge, dann kriege ich die Strafe. Wenn ich mich nicht recht bewähre, dann gehe ich verloren.
Ich würde das jetzt nicht als mosaisch kennzeichnen. Ne? Also es gibt schon im Alten Bund, ich sag mal, den rechten Gottesdienst. Du hast Menschen wie Abraham, wie David, die dienen Gott aus Glauben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, hatten die so viel Heilsgewissheit, wie wir sie im Neuen Bund haben? Ne? Es gibt diese Stelle bei David, wo er in Psalm 51 betet, ne? Also Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Möglicherweise kommt da eine gewisse Angst zum Ausdruck, dass Gott ihn fallen lassen könnte, nachdem er Ehebruch und Auftragsmord begangen hat.
Ich habe das mosaisch gesagt, weil ich das als den Gesetzesbund verstanden habe,
ja.
Als das Verhältnis und die Rechtfertigung aus dem Gesetz ist und nicht aus der Gnade.
Sagen wir mal so, Paulus geht tatsächlich davon aus, dass es, wie soll man sagen, dauerhafte Heilsgewissheit gibt es erst mit Christus. Ne? Je nachdem, wie man auch Römer 7 deutet, also ich sag mal, wenn man ihn jetzt auch zumindest auf christliche Erfahrung deutet, ne, was Paulus dann Römer 7 beschreibt, dann gibt es von uns aus gesehen diese Zweifel, wenn wir uns an Gottes Gesetz messen, dass wir in tiefe Verzweiflung geraten, weil wir merken, wir werden diesem Maßstab Gottes nicht gerecht. jetzt gehe ich davon aus, dass Paulus von Römer 7 dann zu Römer 8 geht, um deutlich zu machen, das ist nicht typisches Merkmal von Christen, dass sie sich ständig am Gesetz messen, um dann in Verzweiflung zu geraten. Um sich dann, was ich, dann immer wieder zu berappeln, ach nee, ich habe ja Christus, durch den ich die Versöhnung habe.
Gab es diesen Geist der Sohnschaft schon im Alten Testament?
Ich sag mal so, nicht so wie im Neuen. Ne, weil Paulus spricht ja von dem Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir jetzt mal, ne, heute ist Pfingsten. Es scheint mit der Himmelfahrt etwas Neues begonnen zu haben, was es im Alten Bund nicht gab. Nämlich, ein gutes Gewissen, ein ständig gutes Gewissen auf einem anderen Niveau als im Alten Bund. Warum sage ich das? Also, was ist das Neue? Was ist das Besondere am Neuen Bund? Der Alte Bund hat ja Vorschattungen. Es gibt dort die Zusage von Sündenvergebung. Es gibt dort Vorschattungen, auch im Blick auf Tempel, auf Opfer. Mir wird eigentlich immer wichtiger, dass die Hauptbotschaft von Himmelfahrt diejenige ist, dass Christus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hindurch zum obersten Priester ein für alle Mal in das wahre himmlische Heiligtum eingegangen ist. Und von dort aus regiert er jetzt Gottes Volk. Von dort aus sendet er jetzt den Geist zu allen, die zu ihm gehören. Das heißt, der Heilige Geist kann uns auf einer ganz anderen Grundlage die Gewissheit des Heils schenken. Er kann uns auf etwas hinweisen, was vor 2000 Jahren passiert ist, nämlich das ein für alle Mal vollbrachte Opfer Jesu Christi. Ne? Der Hebräerbriefschreiber deutet ja vom Opfer Christi her manche Vorgänge im Alten Bund so, dass dort eigentlich nur ein Erinnern an die Sünde stattgefunden hat, von Jahr zu Jahr. Er argumentiert so, wenn es dort ein Opfer gegeben hätte, durch das ein für alle Mal Sünden gesühnt worden wären, dann hätten sie nicht Jahr für Jahr wiederholt werden müssen. Und das haben die Israeliten auch gemerkt, je länger sie in diesem Bund gelebt haben.
Also der Yom Kippur war eine Erinnerung mehr an die Sünde als an...
Ja, es ist beides. Es ist ein Zuspruch verbunden mit Sündenvergebung. Es ist jetzt, ne, das Heiligtum ist gereinigt. Israel, insbesondere unter Anführung des obersten Priesters, darf sich Gott weiter nahen. Aber eben dann die Ankündigung. Also Israel muss das Jahr für Jahr wiederholen. Es gibt keine Alternative, weil sonst zerbricht der Bund. Ja, und der Gegensatz scheint dann der zu sein. Also was ist mit der Angst hier gemeint? Nochmal Vers 15. Ja, es ist die Angst, am Ende doch verloren zu gehen. Diese Angst treibt Gott uns aus durch seinen Geist. Ihr habt einen Geist empfangen, der euch der Sohnschaft vergewissert. Damit sind auch die Töchter mit inbegriffen. In diesem Stand rufen wir Abba, lieber Vater. Und dass Paulus hier davon spricht, wir rufen und dann Abba, lieber Vater, hier kommt die Grundhaltung zum Ausdruck, die uns antreibt. Wir beten, so wie Jesus zum Vater gebetet hat. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Paulus hier diese aramäische Form Abba aufführt. Dass jemand so zu Gott gebetet hat, aber das wird im Neuen Testament eigentlich nur von Jesus überliefert. Ne? Und Jesus, der ja unser oberster Priester ist, der nennt uns seine Brüder und Schwestern. Er garantiert uns, dass sein Vater durch ihn auch unser Vater geworden ist. Und der Geist Gottes, der überzeugt uns immer wieder, dass wir das eigentlich Undenkbare wagen, dass wir zu dem allmächtigen Gott als zu unserem Vater beten. Es gibt kaum ein größeres Vorrecht, das Christus uns erworben hat.
Und die Gläubigen im Alten Testament, die sind doch im gleichen Gnadenbund wie wir in Christus, oder?
Schwierige Frage. Also das ist so ein bisschen die Frage, wie neu ist der neue Bund im Vergleich zum alten? Ich würde sagen, es gibt Kontinuität zwischen beiden, ne? Aber auch Diskontinuität.
Aber werden Sie auf irgendeiner, gerettet wird man ja nur auf der Grundlage von Christus, auch im Alten Testament,
ja,
hinschauen zu diesem Christus, der kommen soll?
Ja, und es ist, meines Erachtens ist, sagen wir mal so, wir kommen auch noch zu Römer 16, da kommt das nochmal so ein bisschen, die Frage, was haben die im Alten Bund erkannt über die Wirklichkeit des neuen Bundes?
Das na? Gleiche Erbe, aber die haben nicht die gleiche Erfahrung
also,
oder Erkenntnis.
Nimm ein Beispiel, ne? Also sind die 12 Apostel, die Jesus gefolgt sind, während dieser Zeit gerettet gewesen? Ich würde sagen, ja. Also, Markus 8, Matthäus 16, Jesus fragt sie, für wen haltet ihr mich? Ja, du bist der Christus. Jesus sagt ihnen...
Also meinst du, so vor Pfingsten waren sie gerettet? Oder?
Ja, also, und Jesus sagt sogar, also, diesen Glauben hat euch der Vater im Himmel geschenkt.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass es rettender Glaube. Mhm. Gleichzeitig haben sie das Herzstück noch nicht begriffen. Mhm. Nämlich, dass Christus leiden und sterben musste. Das kommt gerade bei Matthäus, wer das berichtet, postwendend. Ne? Da kommt die erste Leidensankündigung und Petrus sagt dann, also als Wortführer der 12 Apostel, nein, du bist der Messias, ein Messias, der stirbt nicht. Ein Messias, der siegt. Ne? Und dann kommt das bekannte Wort von Christus, geh hinter mich, Satan. Trotzdem sind die gerettet.
Trotzdem sind sie nicht weggegangen, als Jesus gesagt hat, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Petrus, ja, wo sollen wir?
Ja, genau. Also,
was Wort der ewigen Lebens?
Genau. Sie wussten, alles, was Jesus sagt, ist wahr. Auch die Dinge, die wir noch nicht verstehen.
Ja. Ne? Also, sie sind ihm nachgefolgt, sie haben alles aufgegeben, also das sind Zeichen wahren Glaubens.
Ja, richtig.
Seid auch, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
Ja, ne? Ja, ja.
Interessant, obwohl sie das mit dem Kreuz gar nicht so materialisiert haben. Das ist schon spannend.
Vielleicht noch Vers 16 am Ende. Der Heilige, wie heißt es da? Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und gemeint ist wahrscheinlich, der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Also, wahrscheinlich will Paulus hier Folgendes sagen. Hier treten zwei Zeugen auf bei der Frage nach der Heilsgewissheit. Also, ich bin jetzt Christ, ich will die Gewissheit haben, mir sind alle Sünden vergeben und ich bin mit Gott versöhnt. Ich lese Zusagen im Evangelium, und bekomme, also jetzt mal durch meine eigenen inneren Prozesse, die Gewissheit, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Kind Gottes. Meines Erachtens will Paulus hier jetzt sagen, dass dieses Zeugnis, das ist richtig und wichtig, aber wichtiger ist wohl noch das Zeugnis des Heiligen Geistes, als zweitem göttlichen Zeugen.
Und worin besteht das?
Meines Erachtens in denselben Worten, die wir in der Schrift finden. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also es gibt unterschiedliche Deutungen. Ne? Ich verstehe das tatsächlich so, dass jetzt der Heilige Geist nicht über die Worte im Evangelium hinaus etwas zu uns sagt, zu uns spricht. So nach dem Motto, dass wir über die Schrift hinaus uns jetzt in uns hineinversenken müssten, um auf die Stimme des Heiligen Geistes zu achten. Sondern die Heilige Schrift, wie wir sie haben, ist vom Heiligen Geist eingegeben. Wir lesen sie, also auch Kraft unserer inneren Kräfte, die Gott uns gegeben hat. Wir studieren sie, wir wägen ab, wie ist das jetzt zu verstehen. So wie heute Abend, ne? Wir machen uns selber Gedanken. Und meines Erachtens will Paulus hier sagen, wenn am Ende des Tages jemand im Glauben an Jesus Christus steht, immer noch, und sich darauf freut, mit Gott versöhnt zu sein und große Vorfreude hat auf das ewige Leben, dann hat er sich das letztlich nicht selber eingeredet. Also er hat sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigt, aber derjenige, der dann eigentlich der Garant dafür ist, dass ich mir etwas das nicht selber eingeredet habe, ne? Das ist der Heilige Geist. Also wenn jetzt hier so ein Sigmund Freud mit am Tisch säße, der würde ja einwenden, ihr seid eine Gruppe von Neurotikern und ich sag mal, ihr helft euch dadurch, dass ihr euch gegenseitig in eurer Neurose bestätigt. Und der würde dann weiter sagen, sei es drum, es ist eine der schönsten Neurosen, die es gibt. Manche, die verfallen richtig schlimmen Sachen. Ne? Ja, wer wollte ihm jetzt beweisen, dass es nicht so ist? Also wenn jemand nicht an Gott glaubt, ne, dann wird er das auf der rein menschlichen Ebene verhandeln wollen. Ich meine, oder hier könnten Sie jetzt auch Muslime sitzen, könnten sich über ihren Glauben austauschen und könnten sich auch gegenseitig einreden, sage ich mal, ja, unser Glaube ist der rechte Glaube und wir sind glücklich, also insbesondere die Männer, dass wir ins Paradies kommen werden.
Und die haben diese Gehaltsgewissheit
so
überhaupt nicht.
Die müssen sich das einreden, ne? Die müssen dann sagen, also ich glaube, das war eine gute Woche, ich habe viele gute Dinge getan. Und ich glaube, die Waagschale könnte sich zu meinen Gunsten neigen.
Habe ich das richtig verstanden? Also, dass wir beschäftigen uns viel mit dem Wort Gottes, sehen, was es sagt zum Heil und so weiter. Und wenn wir nicht vom Wort Gottes sozusagen verurteilt werden, wenn wir uns nicht verurteilt finden, oh, ich glaube, ich habe keine Hoffnung auf dieses Heil, sondern ich sage, oh, ja, dieses Heil spricht mir das Wort Gottes zu, das trifft zu, was hier gefordert wird auf mich sozusagen, dass das dieser Zeugnis des Heiligen Geistes ist. Also ich gehe mit der Schrift um und die Schrift verdammt mich nicht, sondern
ja,
verheißt mir.
Und das ist ein stetiger Abgleich, deswegen lesen wir regelmäßig Bibel. Weil, ich sag mal, jetzt ein Blick auf Jesus, ne? Also es gibt ja etliche Quellen. Du kannst dir The Chosen angucken. Oder was auch immer über Jesus erzählt wird von irgendwelchen Leuten. Nicht alles stimmt mit dem überein, was das Zeugnis der Apostel über Jesus ausmacht. Oder wenn Johannes von Antichristen spricht, das sind ja nicht irgendwelche gehörnten Leute, ne? Sondern die kommen im Gewand des christlichen Glaubens. Die sagen, wir erzählen etwas über Jesus. Und Johannes sagt den Leuten aber, ihr dürft auf diese Leute auf keinen Fall hören. Das Zeugnis, was wir Apostel euch über Jesus gebracht haben, das ist verbindlich.
Ja. Aber jetzt, ich habe das bisher eigentlich eher ein bisschen anders verstanden. Und wenn wir den Vers davor uns dazu angucken.
Du bist bei Römer 8, ne?
Römer 8, genau, das war jetzt hier Vers 16. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist. Und davor ist die Aussage, als Geist haben wir empfangen, einen Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber Vater. Also der Geist der Sohnschaft hätte ich jetzt, glaube ich, auf den Heiligen Geist bezogen, aber muss vielleicht nicht unbedingt so ausgelegt werden. Und dass dieser Heilige Geist, dass dieser Heilige Geist in mir halt dieses Rufen, aber Vater, hervorruft, dass ich diesen Gott, den die Bibel mir zeigt, irgendwie als meinen Vater empfinde, erkenne, ich weiß selbst gar nicht unbedingt, warum, aber dieses Verhältnis, diese Beziehung ist irgendwie so da, dass das dieses Zeugnis des Geistes ist.
Also nochmal, Vers 15, ne? Ihr habt nicht, der Geist der Knechtschaft, das ist meines Erachtens der Heilige Geist. Also ihr habt den Geist Gottes nicht in der Weise empfangen, dass der euch jetzt täglich wieder neu Angst macht vor der Hölle, sondern der Heilige Geist, der prägt euch das Evangelium von Jesus Christus ins Herz.
Und dann dieser
Zusatz, als Grundlage. Bitte?
Und dann dieser Zusatz, in dem wir rufen, aber Vater, wie passt das hier dann? Wie passt das rein?
Ja, dass wir Gott Vater nennen dürfen, hat damit zu tun, dass wir die Gewissheit haben, dass wir angenommen und mit ihm versöhnt worden sind.
Also ist jetzt für dich dieses...
Das ist dann im Prinzip, also indem wir rufen, das ist jetzt unser Geist, der dann sagt, aber Vater,
also bei mir, ne?
Sagt, dass aufgrund des Geistes, dass wir von der Schrift her jetzt den Geist der Sohnschaft...
Also nochmal, du hast in dem gesagt.
Ja.
Es ist ja nicht ein Wort.
In diesem Geist,
genau, ne?
Ja, aber Vater.
Ja, genau. In dem oder, ne?
Aber wenn der Geist jetzt einfach in der Schrift ist, ich rufe ja nicht in der Schrift, aber
der Schrift nicht, der ist nicht in der Schrift.
Also der Heilige Geist ist nicht identisch mit der Schrift, ne? Ja. Aber es gibt keine andere Schrift, die er, ich sag mal, hervorgesprochen hat, wenn man so will, als die Heilige Schrift.
Das heißt auch, die Tatsache, dass es bei bestimmten Christen diese Ungewissheit gibt, hat es auch damit zu tun, dass sie die Verheißung der Schrift nicht richtig wahrnehmen oder verstehen.
Oder auch lange Zeit falsch belehrt worden sind. Mhm. Ne? Wenn ihnen dann erzählt wird, dass sie ihre Errettung an bestimmten äußeren Verhaltensweisen ablesen sollten. Ja. Ich meine, es gibt, also wenn es um Heilsgewissheit geht, ne, würde ich sagen, da gibt es zwei Hauptzeichen für uns, an denen wir ablesen können, dass wir im echten Glauben stehen. Das eine ist der Glaube an Jesus Christus, und zwar an den Jesus, wie er von den Aposteln bezeugt wird. Und der zweite Pfeiler ist die Liebe. Die aufrichtige Liebe zu Gott und den Glaubensgeschwistern. Das ist der Schwerpunkt dann auch im ersten Johannesbrief. Ne? Okay. Wir sind weiter in Römer 8, Verse 26 und 27. Das ist auch eine sehr schöne Stelle.
Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht.
Ja. Gemeint ist hier wahrscheinlich Folgendes. Der Heilige Geist tritt angesichts unserer Schwachheit vor Gott für uns ein. Das heißt, er betet stellvertretend für uns.
Und dieser Heilige Geist ist in uns und tut das von dort aus sozusagen.
Ja, genau. Also er... Wie heißt es dort? Viel hängt an der Deutung. Was ist jetzt gemeint? Ne? Der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also die Frage ist so ein bisschen... sind das jetzt unsere Seufzer und der Heilige Geist macht sich mit ihnen gemein. Er identifiziert sich mit uns. Aber sagen wir mal so, er selber bringt nichts Eigenes vor. Oder zweite Möglichkeit, oder ist es tatsächlich so, dass der Heilige Geist selber Dinge, wenn man so will, zur Sprache bringt oder formuliert, sodass sie dann vor Gott angenehm sind. Ich glaube, das ist das Zweite hier gemeint. Aber jetzt...
Das heißt, er artikuliert, was wir nicht wirklich aussprechen können.
Ja, wahrscheinlich geht es hier um unsere begrenzt, wie soll ich sagen, wir sind vielfach von Unwissenheit geprägt. Wir wissen oft nicht, was will Gott jetzt mit bestimmten Situationen bewirken? Was will er uns geben? Weil es gibt ja, ich sag mal, es gibt ja, sagen wir mal, es gibt ja Zusagen, da können wir sagen, ja, die erhört Gott zu jeder Zeit prompt. Also die Bitte um Vergebung der Sünden erhört er prompt. Jetzt gibt es aber auch einen Bereich von, ja, wo Gott auch von uns gebeten sein will, aber die Dinge sind komplexer. Ich habe das Beispiel bestimmt schon ein paar Mal erwähnt hier. Mein Bruder ist bis heute ungläubig. Ich bete für ihn. Ich weiß aber nicht, wie es ausgeht. Ich könnte mich entmutigen lassen, dass ich sage, ja, also sollte ich mir nicht lieber für andere Menschen Zeit nehmen, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie mal zum Glauben kommen. Ich sage mir aber, nö, also mein Bruder wird nicht so viele Leute haben, die für ihn beten. Ja, also ich komme nicht aus einer christlichen Familie. Seine Frau kommt auch nicht aus einer christlichen Familie. Ich wüsste vielleicht noch einen weiteren Christen, den er auch kennt. Ja. Also sage ich mir, dann glaube ich, bin ich schon damit beauftragt, regelmäßig für ihn zu beten. Also für mich ist diese Aussage diesbezüglich dann ein Trost. Dass, ja, wie soll ich sagen? Die Wahrheit ist, ich bin von genügend auch Trägheit angefochten im Blick auf das Gebet für meinen Bruder oder auch andere Menschen, die, ja, ich sag mal, in meinem Umkreis sind, Nicht-Christen, wo ich eigentlich weiß, du bist von Beruf eigentlich Beter für diese Menschen. Ja, manchmal denke ich mir, wenn ich dann zurückblicke, wie viel hast du jetzt eigentlich für die gebetet konkret? Also wie viel Zeit hast du aufgewendet? Und das kommt mir manchmal ziemlich wenig vor, der Aufwand, den ich betrieben habe. Okay, ich will mich damit nicht rausreden aus meiner Verantwortung, aber für mich ist das ein Trost hier, dass der Heilige Geist selber diese Anliegen schon vielfach vor Gott gebracht hat. Und zwar in einer Weise, wie sie genau richtig sind, zu 100%. Und ihr könnt viele andere Bereiche dazu zählen, also den Bereich Gesundheit. Also wenn ein Christ krank wird oder liebe Menschen werden krank. Und auch da bin ich überzeugt, Gott will auch in diesem Bereich gebeten werden. Aber nicht alle Christen werden gesund, die zu Gott beten. Viele werden gesund. Manche bleiben krank, weil sie nicht beten. Also ihr merkt, auch das ist eine komplexe Angelegenheit. Und es ist der Heilige Geist selber, der, so verstehe ich Paulus hier, in uns wohnt, Wohnung genommen hat, weil Christus als unser oberster Priester ihn zu uns gesandt hat. Und der Geist Gottes bleibt in uns in Ewigkeit. Er nimmt alles wahr, was in unserem Herzen vor sich geht. Alle Gebete, wenn man so will, gehen an ihm vorbei zu Gott.
ist in Vers 27, der die Herzen erforscht, ist das der Heilige Geist oder ist es Gott der Vater?
Der aber die Herzen erforscht, das ist der Vater.
Und er weiß, was der Sinn des Heiligen Geistes
ist. Ja, das ist das Bemerkenswerte. Gott, der Vater, forscht in unserem Herzen und findet den Heiligen Geist, der in unserem Herzen sich an ihn wendet. So verstehe ich diese Stelle.
Und ja, also Gott verwendet sich für die Heiligen gottgemäß.
Ja.
Gibt es keinen besseren Fürsprecher. Und wir haben also gleichzeitig sogar noch Christus, der im Himmel auch noch Fürsprache für uns.
Ja.
Ich habe das immer so verstanden, dass unser Gebet eigentlich schwach ist. Aber vielleicht meinst du das auch. Weil du siehst das hier sehr, ebenso kommt aber der Geist unserer Schwachheit nicht zu Hilfe. Und hilft uns auch zu beten, wie es sich gebührt, wie wir beten sollten. Das ist ein Hinweis dafür, dass unsere Gebete nicht nur mangelhaft sind, sondern auch schwach, dass wir nicht mit der Intensität, mit der Kraft beten sollten.
Ja,
wir
sollten, gut, sehr guter Hinweis, genau.
Wir nicht danken, Gott danken sollten, wie wir sollten. Oder der Geist vervollständigt oder bekräftigt oder verschönert unsere, sodass sie Gott angenehm sind.
Ja.
Aber so um unsere Gebete herum sozusagen.
Ja, aber du hast auch gesehen, das ist parallel zu der Stelle, die sagt, das ist genau das Gleiche, wenn diese Überzeugung, diese Heilsgewissheit, das ist deine eigene Erkenntnis, aufgrund deiner Erkenntnis der Schrift, aber das ist auch die Gabe des Heiligen Geistes, dass du das erkennen kannst. Und hier, ich denke, das ist dein eigenes Gebet, aber dieses Gebet ist vervollständigt oder angepasst, sodass es Gott angenehm ist. Sonst würde Gott sagen, also was ist das für ein schwaches Gebet? Also
nicht eine separate, unabhängige Bitte. Also ich denke über ein Thema und das ist was ganz anderes sozusagen, sondern ich bete und genau zu diesen Inhalten sozusagen korrigiert und was weiß ich.
Es ist eine Art Synergie.
Betet der Heilige Geist mit.
Aber Jean-Louis, ich finde, was du da eingeworfen hast, sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, also hier ist, so verstehe ich das Nummer 8, vor allen Dingen von der Klage die Rede. Ne? Klage angesichts der Vergänglichkeit, die uns noch anhängt. Und wir sehen, dass der zeitliche Tod auch nach uns greift. Ne? Und wie tief auch die Klage sein mag, der Heilige Geist klagt noch tiefer. Oder in die eine Richtung. So groß und freudig das Lob auch sein mag, der Heilige Geist lobt Gott mit noch größerer Freude. Aber es ist dann unser Gebet, das er vor Gott bringt.
Ja, ich finde, das macht sehr viel Sinn, weil der 26 ja sagt, dass es sich unserer Schwachheit annimmt. Und
ja.
Wir wissen nicht, wie es sich gebührt zu beten. Also wir versuchen es, aber es ist schwächlich. Wir wissen gar nicht, wie wir es richtig machen, sondern wir machen halt irgendwas. Und da kommt uns jetzt der Heilige Geist zu Hilfe und verwendet sich in diesem gleichen Gebet mit, aber halt richtig sozusagen, so wie du gesagt hast.
Ja. Und ich gehe davon aus, wir kriegen das nicht mit.
Ja.
Ah, okay, das würde erklären, diese unaussprechlichen Seufzer, weil was bedeutet das eigentlich?
Genau.
Seufzen heißt halt, dass er ist emotional mit dabei, er ist wirklich von Herzen ganz dabei, so will ich das jetzt.
Ja, unaussprechlich heißt wahrscheinlich, das ist von unserem Standpunkt aus, wir kriegen davon nichts mit, was da zwischen dem Vater und dem Heiligen Geist geschieht. Paulus gibt uns hier halt den schönen Hinweis, da passiert was im dreieinigen Gott.
Müsste es nicht eigentlich unhörbar heißen? Also warum unaussprechlich? Weil es nicht aus unserem Mund kommt. Es kommt aus dem Mund des Heiligen Geistes sozusagen, aber nicht über unseren Mund.
Also unaussprechlich oder unausgesprochen.
Ich dachte immer, der Geist sorgt dafür, dass wir die richtigen Worte aussprechen, wenn wir schwache Gebete tun.
Das ist
auch unsere Mitbrüder
mit auferbaut werden.
Ja, das ist auch ein Aspekt, der aber, glaube ich, an dieser Stelle nicht gemeint ist.
Warum unaussprechlich dann? Mit Verständigen, das würde was anderes.
Hat das auch etwas dann damit zu tun? Das heißt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich es gebührt. Da geht ein bisschen in die Richtung, die Herr David gefragt hat. Wir haben uns heute Morgen und auch gestern schon gefragt, was sind zum Beispiel banale Gebete, wenn wir um banale Dinge auch beten, irgendwelche Dinge, die anstehen im Alltag, irgendwas auf der Arbeit, dass man Hilfe braucht, irgendwie, ja, vielleicht eine Klausur für den Kindern, dass Gott das auch aussortiert und uns aufs Herz legt, also dafür kann man beten, dafür kann man nicht beten, oder ist damit was ganz anderes gemeint? Wenn wir uns gefragt haben, hat das überhaupt Raum oder sollte man die Zeit wirklich für ganz andere
Gebete? Ich sag mal so, manche Gebetsanliegen sind aus meiner Sicht grenzwertig. Ein Beispiel aus unserer Gemeinde, das war das, wann war Schalke noch erste Liga? Wie lang ist das her?
Das sind 10 Jahre.
Ja, das war das Gebet. Und das sollte dann auch im Bibelabend, ne? Also quasi wollen wir nicht darum beten, dass Schalke nicht absteigt. So, und wir haben es dann nicht gemacht. Wir haben hinterher dann auch nochmal mit ihm gesprochen. Also so nach dem Motto, Fußball ist ein schönes Hobby. Ich bin eher für Dortmund, aber überleg dir mal, auf was für einer Ebene sich das bewegt, ne? Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt nicht für Schalke bete, hat das nichts damit zu tun, dass ich eher ein Dortmund-Fan bin oder so, ne? Sondern das geht schon aus meiner Sicht in die Richtung Gott versuchen. Also ihn um Dinge zu bitten, wo es nicht den Hauch von Zusagen gibt.
Ich meine, es könnte eine Situation geben, wo das Sinn macht, ne? Also wenn irgendwas Geistliches dahinter steckt, hinter diesem Wunsch. Ja. Aber wenn es einfach nur mein Interesse an Sport, ist mein Team halt.
Ja. Ich meine, für ganz abwegig würde ich zum Beispiel Gebete erachten, wo man dann Gott darum betet, Herr, offenbare mir die 6 Richtigen nächste Woche.
Ja. Wenn es dein Wille ist.
Ja. Okay, Römer 8. Wie spät haben wir es?
Gleich
Viertel nach. Schön. Römer 10, Vers 1.
Ich könnte die Frauen mal lesen. Margret, lass mal. Hier.
Römer 10, Vers 1.
Könnt ihr mich den Vers mal lesen? Vers.
Achso, ist es Ihr Vers? Ja, dann.
Ja.
Margaret, bitte, komm.
Da muss ich ihn auswendig kennen.
Margaret, komm. Römer 10, Vers 1.
Oh ja.
Lies mal vor.
Brüder und Schwestern, der Wunsch meines Herzens von meinem Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie alle gerettet werden.
Ja.
Du hast was hinzugefügt.
Alle.
Brüder und Schwestern.
Zwei Sachen hinzugefügt.
Ja, zwei.
Ja gut, aber er spricht vom Volk Israel seiner Zeit natürlich. Ne? Er weiß nicht, wie lange die Geschichte noch dauern wird, ne, bis zur Wiederkunft. Ja, wenn man sich jetzt den Zusammenhang anguckt, ne, in Römer 9 bis 11, ist das bemerkenswert. Paulus, wenn man so will, weiß um den größeren Zusammenhang, dass es eine Verstockung gibt, die über dem Volk Israel liegt, zu seiner Zeit. Er weiß nicht, wie lange das noch andauern wird. Aber sag mal, das betrifft mindestens seine eigene Generation. Und für die betet er. Also es scheint so zu sein, dass Paulus sich im Gebet also nicht so sehr in den, ich sag mal, in den Ratschluss Gottes hineinversetzt. Also, wie soll man sagen, dass er bei den Menschen, die noch im Unglauben stehen, schon mal so eine Vorauswahl trifft und sagt, also bei denen ist es wahrscheinlicher, dass die zum Glauben kommen, deswegen werde ich für die beten. Macht er nicht. Das ist hier so ein Bereich, wo Paulus selber, wie soll man sagen, er weiß nicht, wie es ausgehen wird. Also wie lange es noch dauert. Also er, möglicherweise ist es so, ne, dass Paulus leitet das ja auch immer neuen ein. Ne? Also er ist oft auch von großer Traurigkeit und unaufhörlichem Schmerz in seinem Herzen geprägt, weil er weiß, offensichtlich ist meine Generation von Landsleuten verstockt. Er kann das daran ablesen, dass in der Regel, wo er hinkommt, kommen viel mehr Nichtjuden zum Glauben als Juden. Obwohl er immer wieder versucht, er fängt immer wieder in der Synagoge an, wenn er eine vorfindet. In der Hoffnung, dass doch möglichst viele von diesen jüdischen Landsleuten zum Glauben kommen. Und wenn es nach Paulus ginge, würde sich dann um diese Synagoge herum dann die christliche Gemeinde gründen. Nee, häufig genug kann Paulus einige Juden aus der Synagoge rauslösen. Er muss sie rauslösen. Und es kommen dann in dem Ort viel mehr Nichtjuden zum Glauben. Ja, und die bilden dann halt eine Gemeinde, die keinen Anschluss zur Synagoge mehr hat. So, und das hält ihn nicht davon ab, für alle seine Landsleute zu beten und zu flehen. Also ich leite daraus für uns ab, auch wir sollen für jegliche Menschen beten, Gott möge sie erretten. Ich habe das Beispiel von meinen eigenen Angehörigen gesagt, ich bin hier einseitig. Mich interessiert da der Ratschluss Gottes wenig. Es gibt ihn da auch wahrscheinlich, sicherlich. Und ist aber nicht meine Aufgabe, ihn zu ergründen. Bemerkenswert ist dann, dass Paulus noch beim selben Thema dann zu einer Anbetung Gottes kommt. Römer 11, Verse 33 bis 36. Römer 11, Verse 33 bis 36.
Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Ja. Das ist jetzt der Abschluss dieses ganzen Abschnitts von Römer 9 bis 11. Ja, was ist das Hauptthema in diesem Abschnitt? Meines Erachtens kann man es vielleicht so zusammenfassen. Auf der einen Seite gibt Gott verbindliche Zusagen. Auf der anderen Seite wird er dadurch nicht für uns handhabbar. Also Paulus hatte das Beispiel Israel. Ne? Ja, Gott hat diesem Volk Zusagen gegeben. Das macht aber keinen Angehörigen dieses Volkes immun gegen Gottes Gericht. Und in Römer 11 gibt Paulus sich große Mühe, das auch auf uns anzuwenden. Ja, wir sind aus Glauben an Jesus Christus errettet worden. Aber auch wir sollen Gott mit großer Ehrfurcht begegnen und seine Gnade nicht als Freibrief für Sünde oder als, sagen wir mal, oder uns zum Hochmut verleiten lassen gegenüber dem jüdischen Volk. Ich glaube, ein Grundgedanke, der Paulus hier bewegt, ist der, dass Gott kommt niemals gegenüber seinen Geschöpfen in eine Pflicht. Er gibt Zusagen und diese Zusagen zielen auf Glauben. Diese Zusagen bringen uns nie in die Stellung, dass wir Gott mit Forderungen begegnen können. Das entspricht einfach nicht dem Glauben. Ne? Wer auf Gott vertraut, auf seine Zusagen vertraut, der weiß, ich bin wirklich von seiner Gnade abhängig. Naja, in jener Zeit haben sich manche Juden was darauf eingebildet, dass sie leiblich von Abraham abstammen, dass sie sich im Gesetz auskannten und dass sie beschnitten waren. Und sie meinten dadurch Gott im Vergleich zu Nichtjuden immer schon, ich sag mal, einen Schritt näher zu sein. Und da sagt Paulus, das ist nicht der Fall. Also durch die Zusagen, die Gott gegeben hat, ne, kommt es zu keinem Automatismus. Und dann hat Gott ja, dann hat Paulus ja ausgeführt, dass es durch die Rechtfertigung allein aus Glauben dazu kommt, dass jüdische und nichtjüdische Gläubige vollkommen gleich behandelt werden. Die Hauptgrundlage für das Gericht ist jetzt nicht mehr der Ungehorsam gegenüber dem sinaitischen Bund, sondern die Ablehnung des Evangeliums. Das ist die eigentliche Sünde, die einen Menschen vom Heil ausschließt, sei er Jude oder nicht Jude. Und wenn es um die Rettung geht, genau dasselbe. Es spielt keine Rolle, ob jemand Jude ist oder nicht Jude. Vergebung der Sünden kriegt er allein und ganz gewiss durch Jesus Christus.
Ich denke, heilsgeschichtlich scheint hier auch Paulus einiges zu sagen. Also es trifft nicht nur eine besondere Situation. Er sieht das als Ganze, denke ich hier. Also, sonst würde er nicht so viel erklären. Er sagte zum Beispiel, er betet, du hast gesagt, für diese Generation. Aber dann kurz danach sagt er, aber das ist jetzt normal, weil die Rede ist nur von einem Überrest, ist nicht von der Ganzheit, sondern von einem Überrest. Und ich gehöre dazu. Also Gott hat doch seine Verheißung erfüllt, weil ich auch ein Israelit bin und bin dadurch gerettet. Und dann hinterher sagt er nochmal, diese Verstockung dient dazu auch, dass das Evangelium auch den Heiden verkündet werden kann. Auf das dann Israel
eifersüchtig wird
ja, genau. Und am Ende doch möglicherweise in seiner Gesamtheit, aber in der letzten Generation wieder.
Ja.
Und das ist der Grund, warum er dann sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Er erstaunt über den Plan Gottes.
Ja, und meines Erachtens ist Paulus spricht in dem Zusammenhang von einem Geheimnis, ne, Vers 25. Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Meines Erachtens geht es bei diesem Geheimnis um Folgendes. Also Geheimnis überhaupt, wenn Paulus diesen Begriff verwendet, dann hat er etwas vor Augen, was im Alten Testament schon verheißen ist. Und dann kommt die Erfüllung im Neuen Bund und hat in der Regel einen Überraschungseffekt. Also Gott, was hat Gott im Alten Bund verheißen? Er hat verheißen, dass wenn er seine endgültige Herrschaft aufrichtet, viele Juden und viele Nichtjuden zum Glauben kommen. Also am Ende wird eine Vielzahl von Menschen unter seiner gnädigen Herrschaft sein, jüdischer und nichtjüdischer Herkunft. Meines Erachtens ist das Alte Testament hier nicht eindeutig. Es gibt Stellen, wo man denken könnte, ja, also Israel hat ja im Alten Bund einen gewissen Vorrang gegenüber den nichtjüdischen Völkern. Auch die Gläubigen, sagen wir mal, gläubige Nichtjuden haben schon im Alten Bund Zugang, ne, zu Gott, aber gewisse Einschränkungen haben sie doch. Sie können zum Beispiel niemals das Priestertum stellen. Sie haben kein Erbrecht in Israel. Alle 50 Jahre soll der Eigentum wieder an die ursprünglichen Familien, jüdischen Familien, zurückgehen. Eigentlich wollte ich was anderes ausführen. Das Geheimnis. Von der Tendenz her haben die meisten Juden zur Zeit von Paulus das so ausgelegt, im Anschluss an manche Stellen im Alten Testament, dass sie gesagt haben, zuerst wird eine Fülle von Juden zum Glauben kommen. Also die verbreitete Vorstellung war die, wenn der Messias kommt, zum Volk Israel, dann wird er nicht umsonst kommen. Also ein Grund, also ein Hauptargument, das man Paulus entgegengehalten hat, von jüdischer Seite, warum Jesus nicht der Messias sein könnte, war der, dass doch nur ein geringer Teil des jüdischen Volkes ihm geglaubt hat. Weil die waren sich eigentlich alle einig. Wenn der Messias kommt, natürlich wird sofort zu einer Volkserweckung führen. Und von Israel ausgehend wird dann unter Anführung des Messias Gottes Herrschaft über die Völker ausgebreitet werden. Das war
militärisch.
Ja, auch dann. Die werden dann davon hören. Ne? Oh, der Messias, der Juden ist gekommen. Ne? Und das würde dann immer größere Kreise ziehen. Völkerscharen würden sich aufmachen zum Berg Zion, ne, um den Messias zu erleben. Was ist jetzt der Überraschungseffekt? Erst kommt die Fülle der Nichtjuden und dann die Fülle der Juden. Ist meines Erachtens unerwartet, es widerspricht nicht dem Alten Testament, aber es wird wohl nicht nahegelegt, dass es dieser Ablauf sein würde. Und Paulus sagt jetzt, okay, vom neuen Bund her wissen wir, so rum ist der Ablauf. Paulus beschreitet einen Grad im Römerbrief. Ne? Auf der einen Seite will er seinen jüdischen Landsleuten deutlich machen, also ihr habt keinen Vorteil gegenüber Nichtjuden, wenn es darum geht, das Heil zu erfassen. Dass ihr Jude seid, bringt euch nicht automatisch in den Vorteil. Es sei denn, ihr lest das, was Gott euch gegeben hat, im Glauben. Und erkennt einfach an, dass Jesus der Messias ist. Auch wenn das mit manchem Geheimnis, mit mancher Überraschung verbunden ist. Ne? Ein gekreuzigter Retter, ja.
Und ich glaube, das, was Paulus begeistert, ist nicht unbedingt so sehr, dass Gott das umgekehrt hat, die Reihenfolge, sondern dass in dieser Umkehrung der Reihenfolge es jetzt halt so ist, dass beide Gruppen zuerst im Unglauben sind und jetzt die Gnade empfangen.
Genau.
Also das,
ja.
Das ist das, was ihn fasziniert.
Am Ende wird diese Riesengruppe von Menschen sich auf nichts einbilden, ob sie jüdisch ist oder nicht jüdisch, sondern sie werden selbst vergessen auf Christus blicken, der für sie am Kreuz gestorben ist. Sie werden ihn rühmen für die Sühne, die er vollbracht hat. Und durch diesen gemeinsamen Glauben, diese große Freude, die sie eint, ne, bilden sie das eine Volk Gottes.
Weil ansonsten hätten sie ja gesagt, ja, wir haben den Messias erwartet, wir sind das Volk Gottes, wir haben Gott geglaubt. Da war kein Unglaube sozusagen. Wir haben ihn empfangen, willkommen geheißen so, und die Heiden, ja, da haben wir jetzt Gnade bekommen, dass, ne, so. Aber jetzt sind die Israeliten selbst in die gleiche Situation gekommen wie die Heiden, dass sie Gott abgelehnt hatten, dass sie nicht geglaubt haben. Und dann hat sich Gott erbarmt und auf einmal haben sie geglaubt.
Ich denke, also vielleicht kommst du zum Kapitel 15. Weil in Kapitel 15 ist sehr interessant, was er sagt. Zum Beispiel Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen und die Verheißungen, die Vater zu bestätigen. Das heißt, er sagt, okay, Gott erweist sich als wahr, wahrhaftig, indem er seine Verheißung an sein alttestamentliches Volk erfüllt. Letztendlich, ganz am Ende, wird er doch seine Verheißung erfüllen. Aber noch dazu, was erstaunlich ist, ist, dass auch eine Fülle von Heiden, ja, Vers 9, dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen, die geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Das ist der Überraschungseffekt, steht darin, dass nicht nur die Verheißung an die Väter erfüllt worden sind, sondern dazu, dass Gott noch zu diesem Volk ein anderes Volk hinzugefügt hat, sodass am Ende ein einziges...
Ja, ich sag mal, ne, also die Hunde, die Komen aufessen, das sind wir ja eigentlich, wenn man so will, bildlich gesprochen, ne? Wir nicht-jüdischen Gläubigen. Aber es hat Gott gefallen, uns als vollgültige Mitglieder des Volkes Gottes einzusetzen. Ne? Also auch hier ist mir nochmal Himmelfahrt wieder deutlich geworden. Also Christus ist als unser oberster Priester und als erster Angehöriger der neuen Menschheit uns vorausgegangen ins himmlische Heiligtum. Das wahre Zion. Ne? Und als Mensch gewordener Sohn Gottes, ja, wie soll man sagen, ist er ist auch Angehöriger. Er ist der eine, also wenn man es so will, also was macht das Volk Gottes in seinem Kern aus? Christus. Wer gehört zum Volk Gottes? Die mit Christus verbunden sind, durch den Glauben. Egal, welche Herkunft sie haben, ne?
Egal welche Zeit.
Und auf dieses Thema vom heiligen Überrest, ne? Genau, auch, genau.
Also auch aber.
Ja, genau. Dieses Thema vom heiligen Überrest, meines Erachtens, das gibt es ja schon im Alten Bund. Ne? Gott scheut sich nicht, Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob zu richten, wenn sie sich nicht an seine Zusagen halten. Ein Großteil wird, ich sag mal, mitgeschleppt, obwohl sie gegen Gott rebellieren. Gott lässt sie am Leben wegen dieses heiligen Überrests, also wegen solcher Leute wie Abraham, Isaac, Jakob, David, Elia. Es ist dann letztlich so, meines Erachtens, dass auch hier der neue Bund aufzeigt, letztlich schrumpft, je länger die Heilsgeschichte im Alten Testament sich dem Ende nähert, der heilige Überrest auf eine Person. Jesus Christus. Es gibt dieses Bild in Offenbarung 12, ne, wo die Frau in Geburtswehen liegt und sie steht im Begriff, diesen Sohn zur Welt zu bringen. Mir scheint, dass das der Hauptzweck dieses heiligen Überrestes im Alten Bund ist. Er soll den Messias hervorbringen. Weil er ist der eigentliche, wenn man so will, also der Messias ist der eigentliche Bundespartner, den Gott akzeptieren kann. Ne, der neue Bund ist deswegen ein vollkommener Bund, ein unauflöslicher Bund, weil Gott seinen perfekten Bundespartner hat, seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Ne? Also Jesus wird gefragt, die Leute kommen auf ihn zu und sagen ihm, hier draußen warten deine Mutter, deine Brüder. Und Jesus fragt sie halt, ne, wer sind denn meine, also geistlich, meine Familienangehörigen? Das sind die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und der Wille des Vaters im Himmel ist in erster Linie, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Aber vielleicht nochmal hier zu Römer 11. Also Paulus ist dadurch bewegt, wie Gott durch das Evangelium von Jesus Christus durch die ganze Heilsgeschichte hindurch bis zur Wiederkunft sich selbst zu Ehren bringt. Also Gott gestaltet die Heilsgeschichte so, dass wir dann am Ende eine riesige Menge haben, für die wir Gott loben können. Also vielleicht, das ist ein Prinzip, das findet ihr zum Beispiel bei der Befreiung Israels aus Ägypten. Ne? Da sagt Gott dem Mose vorweg, also ich schicke dich zum Pharao, aber der wird jetzt nicht beim ersten Mal auf dich hören. Weil ich will mein Volk mit großen Wundern und Zeichen aus Ägypten befreien. Das soll ein Erlösungswerk sein, was unter den Völkern erzählt werden wird. Da kann es ja nicht sein, dass der Pharao beim ersten Mal schon sagt, ja, natürlich.
Ja, das ist voll cool. Da sieht man halt, dass Gottes Ziel ist nicht einfach, dass sein Volk gerettet wird, sondern ein eigentliches Ziel ist es, seinen Namen groß zu machen. Dazu gehört, dass sein Volk gerettet wird.
Ja.
Aber er wird das auf eine bestimmte Weise tun und mit ein paar anderen Aspekten, weil so wird sein Name noch größer werden.
Ja. Weil wir brauchen das. Also, wenn Anbetung echt sein soll, dann muss das ja in sowas münden, wie das Paulus hier zum Ausdruck bringt. Und alles muss wahr sein. Es darf nicht nur so eine Hülse sein, so nach dem Motto, wir bauschen jetzt unseren Gott mal auf, sondern es ist alles wahr und wirklich, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Unser Gott ist wirklich so, wie wir ihn rühmen. Vielleicht gehen wir auf das eine oder andere in diesem Gebet, in diesem Lobpreis mal ein. Da ist die Rede vom Reichtum, Vers 33. O Tiefe des Reichtums. Tiefe meint hier so viel wie Größe. Und gemeint ist wohl vor allen Dingen Gottes reiche und freie Gnade, die er Sündern erweist. Könnt ihr vergleichen, Römer 10, Vers 12. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Wir können Gott nichts geben, Gott aber ist so reich, dass er uns über die Maßen beschenkt. Dann ist weiter die Rede von der Weisheit Gottes, Vers 33. Also so wie Gott die Heilsgeschichte gestaltet hat und noch gestalten wird, bezeugt sie seine unermessliche Weisheit. Wie soll man Weisheit definieren oder Weisheit Gottes? Vielleicht habt ihr ein Stück weit die Botschaft vom Hiob-Buch vor Augen. Vielleicht auch nicht. Also, da habt ihr ja dieses Streitgespräch. Also es gibt diesen Fall Hiob. Hiob muss leiden, weil da eine Wette läuft zwischen Gott und dem Teufel. Und bei der Wette geht es um Folgendes. Wird Hiob Gott verfluchen, wenn Gott ihm alles wegnimmt? Gott sagt, nein, wird er nicht. Der Teufel sagt, doch, wird er. Und dann wird Hiob alles weggenommen, was er hat. Und dann kommen die drei Freunde zu Besuch und ja, es kommt zu einem ziemlich ausführlichen Streitgespräch. In diesem Streitgespräch dreht sich's vor allem um eine Eigenschaft Gottes, Gerechtigkeit. Die drei Freunde behaupten, Gott ist gerecht, Hiob, wenn er dich straft. Du musst irgendeine Sünde begangen haben. Und weil Gott nicht ungerecht ist, musst du gesündigt haben. Das kann gar nicht anders sein. Hiob sagt aber, nein, ich habe nicht gesündigt. Das Problem bei Hiob ist, dass er aber auch bei dieser Kategorie Gerechtigkeit stehen bleibt. Für ihn stellt sich dann immer mehr die Frage, wer ist jetzt eigentlich gerechter, ich oder Gott? Und Hiob ist lange Zeit zögerlich, aber gegen Ende wird er immer mutiger oder dreister, wie man es nennen will, dass er ihm sagt, also ich glaube, in dieser Sache bin ich gerechter als Gott. Gott tut mir Unrecht. Und dann gibt es dieses entscheidende Kapitel 28, Hiob 28, wo deutlich gemacht wird, es gibt eine höhere Kategorie als allein Gerechtigkeit, ja oder nein. Das ist Weisheit. Weisheit hat mehr damit zu tun, wie in Gott verschiedene Eigenschaften zusammenwirken und ein rundes Bild ergeben. Also zum Beispiel bei der Frage, ja, wie könnte das gehen, dass Gott gegenüber, also im Verhalten zu seinen Menschen, Gerechtigkeit an den Tag legt und Gnade? Und die Botschaft im Evangelium ist eben, Gott hat einen Weg gefunden, um beides in grandioser Weise zu offenbaren, sodass nicht das eine gegenüber dem anderen, ich sag mal, in den Hintergrund gestellt werden müsste. Also menschlicherseits würden wir ja denken, also wenn Gott vor allen Dingen seine Gerechtigkeit offenbaren will, dann muss er im Blick auf seine Gnade auf die Bremse treten. Will er den Menschen seine Gnade erweisen, muss er im Blick auf die Gerechtigkeit, sagen wir mal, ja, er muss sich einschränken. Was sagt Paulus aber? Römer 3, Vers 21, da geht es um die Rettung allein aus Glauben. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, nämlich durch den Sühnetod von Christus. Noch nie wurde vorher in dieser Klarheit deutlich, dass wenn Gott Sündern vergibt, er gleichzeitig seine Gerechtigkeit offenbart. Weil wie vergibt er ihnen denn? Er vergibt ihnen nicht ohne, dass er sie auch gerecht erklärt. Und zwar auf einer rechtsgültigen Grundlage, dass nämlich die Sünden all derer, die ihr Vertrauen auf Christus setzen, vollgültig bestraft sind in seinem Sühnetod am Kreuz. Also hier sind jetzt zwei Eigenschaften in wunderbarer Weise zusammengebracht. Gerechtigkeit Gottes und Gnade. Meines Erachtens kommt dann in Römer 9 bis 11, ja, da kommt noch, die Allmacht Gottes mit hinein. Okay. Also ich denke, an dieser Stelle wäre ich auch soweit fertig. Wir können da morgen auch fortsetzen. Das muss aus meiner Sicht nicht so sein, dass wir dann morgen nur den Epheserbrief machen.